Ja, guten Abend. Es ist wieder mal soweit. Es ist Mittwoch, 19 Uhr. Wir sitzen hier im Büro und Scheune. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Die Jets Football Show ist wieder da. Die Ausgabe Nummer 15 unseres Podcasts für und von den Jets für euch. Es ist die erneut eine Jubiläumssendung. 41 Jahre Jets konnten wir feiern in der vergangenen abgelaufenen Woche. Und wir freuen uns. Bin heute nicht alleine, wie so oft. Es gibt da noch einen Mann. Der Zuname wird mit einem L geschrieben. Fohlberg.
Sehr gut.
Genauso wie Mühldorf. Nicht etwa Mühldorf oder Vollberg. Udo, hallo, wie ist es? Was löst?
Dach, Butsch und was
Ja.
hat Klötenfest gut rumgekriegt?
Klötenfest. Ja, das Osterfest war sehr schön, erholsam und ja, jetzt geht's weiter.
Ja, Butsch, auf geht's, oder? Dann begrüße ich dich direkt. Ich begrüße meinen lüsternen Frühlingsboten. Das Gründungsmitglied der deutschen Bockwurst- und Knackerliebhaberinnung. Den Hobby-Numismatiker, die deutsche Industrienorm für die Spargelstange XXL geschält, aber mit Kopf. Die Osterglocke der Erleuchtung, den Hormonbeauftragten der Jets, Stefan Butsch van Pol. Hallo!
Hallo Udo, sehr schöne Worte. Junge, Junge, wann denkst du dir das immer aus? Das muss ja
Immer
Tage dauern.
tagsüber, wenn ich auf meinem Rasenmäher sitze, so wie heute und im Schneegestöber, dass die Leute denken auch, ich bin bestusst bei dem
Genau.
Rasenmäher fahren, aber ich muss es jetzt mal loslegen, Alter. Ja,
Ja.
liebe Zuhörer, kommt herzlich willkommen in unserem kleinen Familienpodcast, vegan, laktosefrei. Zieht euch ruhig die Schuhe aus, macht's euch gemütlich. Jetzt geht's wieder rund. Butsch.
Und wir legen los. Genau.
Worüber reden wir
Genau.
heute, Butsch?
Wir reden heute über vergangene Zeiten überwiegend, ne? Es gibt ja
Ja.
nichts Neues. Wir sind aktuell noch, liegen wir noch ein bisschen auf Eis, so wie draußen heute Nachmittag im Schneesturm. Können wir nicht viel so machen im aktuellen Tagesgeschehen der Jets, des Footballs in NRW. Und dann haben wir gesagt, dann laden wir uns nochmal Leute ein, die vielleicht was zu erzählen haben von früher, von den ersten Jahren, wenn wir schon ein Jubiläum haben, 41 Jahre Bonner und Trost of Jets, dann nehmen wir noch mal ein paar von ganz am Anfang dabei. Der eine ist Gründungsmitglied, spielt hier in der Offense, der andere kam kurz danach dazu, spielte auch in der Offense. Zwei Heroen der ersten Jahre. Ich darf Sie mal beide begrüßen. Zum einen der Festus Joachim Schönberg, zum anderen Thomas Kucht. Hallo, ihr beiden.
Oh. Hallo.
Aha, beide anwesend, das ist wunderbar.
Ja, hier zieht ein leichter Hauch von Graberde durch das Studio. Hier sind drei alte Größen aus den ganz alten Zeiten und ich bin hier das Küken halt. Wie schön, dass ich auch mal das Küken bin.
Ja, selten, selten, aber in diesem Fall war. Ja, genau. Ja, liebe Leute, zwei Mann, die am Anfang dabei waren, die schon dabei waren, als ich 82 dazu stieß. Fangen wir einfach an. Thomas, wie bist du auf die Jets gekommen? Erzähl mal, fang mal an zu erzählen, wie das bei dir losging. Da gibt es doch sicher eine
Ja,
Story.
ich bin durch einen Schulkameraden, unseren altbekannten Georg Chicken George Schön, der Name ist dem ganz Alten nur bekannt. Erik hat ihm diesen Spitznamen mal auf einem Auswärtsspiel verpasst. Ging bei mir auf die Schule und hat Plakate aufgehängt. Es gab nämlich 1980 mal in Bonn das erste Exhibition Game. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden, habe das erste Exhibition Game gesehen und sofort gesagt, das mache ich, da bleibe ich bei. Und nach dem Sommer 1980 habe ich dann angefangen zu trainieren. Ja, es war tatsächlich der Mann mit den längsten Armen der Welt. Er ist 1,95 groß und hat Arme wie den Albatros. Durch Georg Schön bin ich zum Football gekommen.
Genau, Georg Schön, Schönen Gruß nach München. Wenn er mal eine Wohnung sucht in München, ist Immobilienmakler und wohnt seit ganz vielen Jahren in München. Wir haben aber noch Kontakt zum Georg Schön, Chicken George, genau. Wo hast du gewohnt, Thomas? Das war wo? Wo hast du das Plakat gelesen?
Bitte?
Aus der Siegburger Ecke kamst du damals?
Ich kam aus Kaldaun.
Kaldaun, genau.
Kaldaun habe ich gewohnt am Anfang und nachher in Bonn.
Ja. Ja, und dann dazugestoßen, Rüstung besorgt und dann warst du dabei.
Ja, wie gesagt, ich bin nach dem Sommer 1980 dazugestoßen. Da haben wir noch trainiert, nicht wo heute dieser Parkplatz ist, sondern auf der Wiese etwas drunter. Und das war am Anfang, Festus wird sich daran erinnern, noch ganz lustig. Die ersten paar Mal hatten noch nicht alle eine Ausrüstung. Und die eine Ausrüstung hatten, die war halt doch, glaube ich, irgendwie aus den 60ern oder sowas in der Richtung. Helme mit Lederriemen innen drin. Und am Anfang haben wir dann wirklich auch so Full Tackle ohne Ausrüstung, aber es waren schöne Zeiten. Die ersten Ausrüstungen haben wir, glaube ich, nach 3-4 Monaten bekommen.
Mhm. Ich darf direkt mal zum Festus überleiten, Joachim, damals schon genannt Festus. Wer hat dir den Namen verpasst? Also ich meine, warum? Kannst du vielleicht auch erklären, wenn du magst. Festus, wie war das mit dem Namen schon mal?
Ja, die älteren Semester, so wie wir, die können sich auch vielleicht an die Serie Rauchende Kolse erinnern.
Ja, mit Matt Dillon, sehr schön.
Matt Dillon. Und da gab es einen Hilfs-Sheriff, der hieß Festus.
Ja.
Der hatte auch so einen leichten Silberblick, so wie ich. Also das rechte Auge steht nicht ganz gerade und so nannten mich immer alle Freunde Festus. Und so kam das dann halt.
Jo, die rauchenden Colts.
Jo. Genau.
Du bist Gründungsmitglied. Du warst also dann schon von Anfang an dabei und kennst auch diese Tannenbuscher-Geschichte von Eric, ganz am Anfang vor vielen Sendungen mal erklärt. Da warst du auch schon dabei, logischerweise.
Ja, und es war so, also ich bin durch die Bonner Innenstadt gelaufen nach einer durchzechten Nacht und habe auf einem Auto einen Aufkleber gesehen, aber es ist ein selbstgemachten Aufkleber und einen Footballhelm und darunter so handgeschrieben, habt ihr Lust, Football zu spielen und kommt dann und dahin, Handys gab es ja noch nicht, trainieren dann und dann und da und da. Und dann bin ich dann da hingegangen und da war da so ein Haufen eben, keiner hatte eine Ausrüstung, die gab es ja noch nicht. Und trainierten also praktisch so eine Art Flag Football. Einen Ball hatten wir, so ein Gummiding, der auch beim ersten Training dann kaputt gegangen ist und hatten den dann mit so einer Art Tape zu einer Wurst zusammengebunden und haben damit, glaube ich, wieder weil wir kein Geld hatten für einen Ball.
Das okay. Waren die 80er, wie geil, selbst gebastelte Aufkleber, ja. Selbst getapte Bälle. Ja, Kinder, die ihr da zuhört, wir hatten ja nichts früher, ne? Sehr schön,
genau. Ja. Ja, das Bemerkenswerte war, aber keiner hatte so richtig Ahnung von Football. Es gab zwei, drei darunter und das war der Eric zum Beispiel. Der hatte so rudimentär schon so ein bisschen Football-Ahnung. Er spielte damals Safety.
Ach.
Und mich hatten sie direkt in die O-Line gesteckt als Right Guard. Ich war damals, glaube ich, so groß wie jetzt, 1,80, aber wog nur 75 Kilo.
Also, der Wunsch-Right Guard.
Parademaß für die O-Line, genau.
So ungefähr, ja. Es stellte sich aber dann schnell heraus, dass der damalige Trainer, das war der Vorsitzende des Karnevalsvereins, keine Ahnung hatte von Fußball, Football. Und es stellte sich heraus, dass ich relativ schnell laufen konnte, wirklich schnell. Und wenn ich mich recht entsinne, bei der Bundeswehr hatten sie mich mit 10,9 gestoppt. Also hätte ich deutsche Meisterschaft mitlaufen können. Mit Spikes und ein bisschen Training dazu, dann hätte es vielleicht noch gereicht. Ja, und damals hießen wir noch Red Devils.
Genau.
Das, und zwar haben wir trainiert im Bonn-Tannenbusch hinterm Gustav-Heinemann-Haus. Und da hatten wir auch eine Kneipe, wo wir abends dann immer eingekehrt sind. Das wurde also wirklich alle Mann in die Kneipe und dann Heide Witzka nach jedem Training. Und irgendwann hatten wir uns dann endlich mal durchgerungen, eine Football-Ausrüstung zu bestellen. Das ging damals relativ schwierig noch. Und dann hieß es auf einmal, die Sachen sind am Zoll in Frankfurt am Flughafen. Da sind zwei Verrückte noch in der Nacht darunter gefahren und haben diese Ausrüstung abgeholt, die wir gar nicht im Zoll bekommen haben, weil die Zollleute nicht verstehen konnten, was Deutsche mit Football-Ausrüstung haben wollten. Die haben die also auf Drogen untersucht und was weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall in den frühen Morgenstunden kamen die dann mit den Ausrüstungen an und jeder hat einfach angezogen, was da lag. Ob das passte oder nicht, das war erstmal seins. Ich hatte einen Hellmann, der war 5 Nummern zu groß, ein viel zu kleines Schulterbrett und wir hatten die Hosen verkehrt rum an und ja, wir waren ja ziemlich Hacke auch. Ne? Und so liefen wir dann draußen auf der Straße rum und spielten auf dem Asphalt Football. So. Ja, und nach ein paar Monaten ging das so langsam den Bach runter da mit den Red Devils und ich hatte mich mit Eric ein bisschen angefreundet und hatten uns dann bei ihm mal zu Hause verabredet, wie das weitergeht. Also ich stand in die Burbacher Straße damals, so Erics Eltern noch. Der hatte eine Bude unterm Dach. Ich weiß ja ganz genau, da lief von den Doobie Brothers What a Fool Believe, als ich reinkam. Und dann haben wir über die Zukunft der Jets gequatscht und wie machen wir das? Und ja, wir müssen einen Verein gründen. Wir sind ja gar nicht auf den Gedanken gekommen, irgendwo uns anzuschließen als Untergruppe oder so. Also wir haben den Verein dann richtig selber gegründet. Und zwar dann ein paar Tage später im Hoppegarten. Hatten noch ein paar Recken dazugenommen, aber für eine Vereinsgründung brauchten wir ja 7 Leute. Wir waren aber nur zu 6. Ich weiß gar nicht, wie alt dabei war. Der Harald Löbert, ich glaube, der Simmerman, Simbo. Ja, weiß ich. Also es fehlte eine 7. Person. Ja, habe ich kurzerhand meine damalige Freundin angerufen, sagt, du bist jetzt Schriftführerin. Und damit waren wir dann 7 Personen und haben den Verein gegründet in der Kneipe.
Ja, vielen Dank an die Freundin von damals. Die gibt es aber jetzt nicht mehr in deinem Leben, oder?
Doch, die ist noch eine sehr gute Freundin von mir, ist sie
Ach doch.
geblieben halt und kommt doch ab und zu mal zu einem Jetspiel, weil sie in der Ecke da oben wohnt,
Tatsächlich.
aber hat immer noch keinen Durchblick, wie es funktioniert. Aber es erinnert sich an die Zeit damals halt, wie wir da zusammen das aufgebaut haben.
Ja, die braucht ja gar nicht zu verstehen, aber sie war dann ein fehlendes Mosaikstückchen zum Beginn dieses tollen Vereins, ne? Also
Ja.
da man
Das
doch
ging dann auch
mal.
relativ schnell dann weiter. Und dann, es gab dann nicht viele Vereine, 5 Stück gab es damals.
Wer war das?
Weil, bitte?
Wer war das?
Also es war Frankfurt Lions, die Hanau Hawks, Düsseldorf Panthers, die Redskins in Mannheim und ich glaube, München gab es noch, die Cowboys. Und das war's.
Ja.
Und dann ging das praktisch in Wochen- oder Monatsabschnitt, kamen immer neue Vereine dazu, ganz schnell halt eben. Alle mit den gleichen Anfangsproblemen wie wir auch. Und die Crocs fingen dann auch an, aber die hatten nicht genug Leute zum Trainieren. Die haben dann die ersten Monate bei uns trainiert. Und zwar noch in der alten Amisiedlung in Pittersdorf. Und wir haben auch mal ein Spiel gemacht mit denen gegen Solingen, gegen die Steelers halt, wo ich anschließend im Krankenhaus lag mit Gehirnerschütterung oder weiß ich nicht alles.
Klar.
Ja. Und ja, dann ging das bei denen relativ schnell groß. Die wurden relativ groß und waren noch ein paar Mal bei denen trainieren, auf den alten Jahnwiesen vor dem FC-Stadion. Aber die hatten dann genug Leute, sodass wir praktisch uns getrennt haben wieder und jeder für sich trainierte. Ja, und dann gingen die Spiele los. Ich kann mich noch an das erste Spiel gegen Düsseldorf erinnern, gegen Panthers. Auch vor dem Stadion bei denen, da auf den Rheinwiesen, wie es so schön heißt. Und wir haben dann, ich glaube, 62 zu 0 verloren. Ich war mittlerweile Fullback. Und ich weiß gar nicht, ob Eric schon da Quarterback war. Das weiß ich. Nee, das glaube ich nicht. Der war noch kein Quarterback. Das wird er aber selber wissen. Haben dann also gespielt und geguckt und was weiß ich nicht alles. Und die hatten dann so tolle Spielzüge drauf, wovon gar keine Ahnung hatten. Die kannten nur Dives und Sweep und das war's. Und ein paar Pässe. Ich glaube, 4, 5 Pässe oder es ging halt durch Zweierloch und Einerloch und was weiß ich nicht alles. Und da hatte ich erstmal das erste Mal gesehen, dass es eben doch viele Spielvarianten und Spielzüge gibt. Da natürlich dann die Offense von denen am Spielfeld war. Und die hatten dann einen ganz besonderen Spielzug, den ich dann später irgendwann mal in einem Huddle, wir wussten nicht mehr, was wir spielen sollten. Wir hatten keine Lösung, um bei denen vorbeizukommen. Also die hatten uns immer wieder zurück und wieder ein Safety kassiert und wir wussten nicht mehr, was wir spielen sollten. Und dann sagte ich auf einmal, ich habe das bei Düsseldorf gesehen, wir müssen das so und so machen und der Receiver läuft dann vorbei und der andere in die Gegenrichtung und dann übergibt er den Ball und läuft dann verkehrt rum. Wie nennen wir den Spielzug dann? Festus Spezial. Das ist praktisch im Reverse gewesen. Ja, nur ich wusste nicht, wie das Ding damals hieß und keiner wusste das von uns. Also haben wir das Ding also der Festus Spezial genommen und das war ein ganz noch ordinärer Reverse. Und dann hatten wir zum ersten Mal Punkte gemacht.
Ich rege ja an, in Richtung Andreas Heinen, wenn er doch in den nächsten Jahren einmal einen Reverse-Spielzug kreiert. Dann hätte ich einen ganz tollen Namen dafür, zum Beispiel der Festus Spezial, um dem einfach Tribut zu zollen. Genau. Ja, gehen wir mal zum Thomas Kurt. Was war so deine erste Zeit? Was kannst du da berichten? Wie ging es da los? Wann kamen die ersten Spiele? Wann warst du dann im
Ja,
Team?
wie gesagt, ich
Und vor allem interessiert mich der erste Touchdown. Geschichte. Du warst beim ersten Spiel auch dabei, fest und bestimmt, aber Thomas, du
ja,
auch.
Ja, also das erste offizielle Spiel, was wir als offizielles Spiel bezeichnet hatten, war ja im Sommer 1981, im Frühsommer zu Hause gegen Mönchengladbach Mustangs. Das war ein Freundschaftsspiel. Wir sind vorher, das war ein Sonntag, samstags vorher noch mit der ganzen Mannschaft mit Uniform in die Stadt und haben Handzettel verteilt und haben es dann so geschafft, 1000 Zuschauer ins Stadion zu locken. Blendendes Wetter war fantastisch. Wir saßen in der Kabine, Altersdurchschnitt vielleicht 22 Jahre und davon, ich war 18, wie die viele andere auch, wie Marcel zum Beispiel, ganz viele junge Leute, ganz junge Leute dabei, Schüler. Und wir hatten auf gut Deutsch die Hose vor Nervosität. Es war echt schlimm, aber dann sind wir raus. Und ja gut, damals war es eben so, dass wir hatten bei uns in der Mannschaft keinen einzigen Amerikaner. Und als Mönchengladbach auflief, da waren 50% der Jungs, waren eben Amerikaner, die hier stationiert waren.
Ja. Und damals durften noch beliebig viele am Anfang.
Nein, du durftest sechs.
Acht?
Fünf oder sechs, ich weiß nicht ganz genau. Fünf oder sechs, eins von beiden, fünf oder sechs mussten Deutsche sein, also knapp die Hälfte. Die anderen dürften eben Amerikaner sein. Und die haben uns in Grund und Boden gespielt. Es stand kurz vor Schluss, also es stand 36-0 und irgendwie war aber ein super Spiel. Wir haben trotzdem klasse gespielt, aber wir wollten nicht ohne Punkte runtergehen. Das war also wirklich, nee, das können wir nicht machen. Wir standen dann irgendwie, ich glaube, 2 Minuten vor Schluss standen wir so an der 10-Meter-Linie, haben uns ein bisschen vorgearbeitet und letztendlich hatten wir den dritten Versuch an der 1-Yard-Linie. Also wir wollten unbedingt punkten, das ist vollkommen egal, ob wir 40, 50, aber wir wollten unbedingt den einen Touchdown machen. Ja, dann hat Erik bestimmt, wie es richtig war, als Anführer. So, er geht jetzt selber durchs erste Loch und hat dann, was, also, wie würde Jan Stecker sagen, ein Stecker-Sneak, ein Quarterback-Sneak hat gemacht und hat auch wirklich das Ding über die Linie gedrückt. Das war fantastisch. Das war super. Wir haben uns alle gefühlt, als ob wir wirklich das Spiel gewonnen hätten. Das war ein ganz tolles Ding. Ja, und da hat die Euphorie eben so angefangen. Ne?
Also die ersten Punkte der Jets hatte Erik erzielt, ja?
Die ersten Freundschaftsspielpunkte, die ersten offiziellen Punkte hatte Erik erzielt, ganz genau.
Sehr gut.
Ich habe die ersten Spiele in der Meisterschaft kamen von mir. Da haben wir mal ein paar Spiele später zu Hause gegen die Bullies 43-20 verloren. Da war der erste Touchdown von mir, aber die ersten offiziellen Punkte Touchdown hat Erik gemacht. Ne? Ja, das Ganze, das erste Jahr war hammerhart. Das war super gut. Es hat echt viel Spaß gemacht. Wir haben nur 2-mal gewonnen, aber das spielte keine Rolle. Wir haben mal gegen die Panther, glaube ich, 77-0 verloren. Aber wir hatten für mich 2 echt Granatenspiele. Und zwar war es natürlich der erste Sieg zu Hause gegen Wuppertal, wenn du das erste Mal gewinnst. Das ist natürlich toll. Auch vor 1500 Leuten, weil wir wieder in der Stadt waren und Handzettel verteilt haben. Aber das schönste Spiel für mich im ersten Jahr, Festus, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Beim Spiel war nämlich gar nicht so viel dabei. Das war nämlich der Punkt. Wir haben gegen die Essen Eagles damals gespielt, im alten Essener Gruger Stadion.
17 Leute waren hier.
Wir haben mit 17 Leuten aufgehört. Wir haben mit 19 angefangen und mit 17 aufgehört. Das heißt, die Hälfte der Mannschaft hat doppelt, also Ironman-Football gespielt. Und wir haben nur 31-0 verloren. Wir haben also selbst von den Zuschauern und von den Eagles echt den größten Respekt geerntet. Es war super toll. Wir waren nachher tot, fix und alle. Du kannst dich daran erinnern, Festus. Und Festus, übrigens bei diesem Spiel habe ich rat mal, mit welchem Spielzug ich in diesem Spiel den größten Raumgewinn gemacht habe. Festus Spezial. Das ist kein Scherz. Mit einem Reverse irgendwie. Sonst war das nicht viel, sondern so 30 oder 40 Jahre. Das werde ich nie vergessen, festes Spezial. Ja, das erste Jahr war geprägt einfach von vielen Niederlagen, aber von einem Enthusiasmus, von einem Zusammenhalt, der war fantastisch. Das war wirklich, wirklich super. Erster Sieg, erstes Flutlichtspiel. Das Rückspiel in Wuppertal haben wir unter Flutlicht gemacht. Warst du dabei, Festus?
Ja.
Ne? Auch gewonnen. Unser Flutlichtspiel bei Regen, vollkommen egal, war richtig klasse. Also das erste Jahr war, das hat so den Virus noch tiefer eingeimpft. Der Zusammenhalt der Leute, ich fand es echt fantastisch.
Also Mannschaftsstärke war damals etwa, also ich kann mich erinnern, aber jetzt ein Jahr vorher wart ihr ja dann da am Agieren, 23, 25 Mann, mehr nicht.
So kann waren man wir sagen, auch, oder? Exakt. Das ja. War so, wenn wir mal 26 hatten, boah, das war schon super viel. Also wir waren, du hattest damals keine Mindestzahl, du musstest keine 20 Leute haben, aber 22, 24 Leute, mehr stärker waren wir damals nicht. Waren aber auch relativ wenige Mannschaften, die so eine dicke Decke hatten.
Ja, also ich kann mich erinnern, eins meiner ersten Freundschaftsspiele, die ich da mitmachen durfte, irgendwie nach der Saison 82, glaube ich, war ich dann mit dabei. Da haben wir, glaube ich, auch gegen Düsseldorf Bulldozer ein Freundschaftsspiel nach der Saison gemacht und ich weiß das Ergebnis 2020. Thomas, da warst du auch dabei. Da ja. lagen wir irgendwie 20, keine Ahnung was, 7 oder so zurück. Und die ganzen Neuen hatten da genug Spielzeit und dann weiß ich noch, dann wurden dann direkt irgendwie kurz vor Schluss dann mal so 6 oder 8 Mann ausgewechselt und alles, was dann irgendwie schon länger gespielt hat, auch du zum Beispiel, daran kann ich mich erinnern, die sind dann eingewechselt worden, dann eben als Safety und als Corner, als Linebacker und so weiter, die ganzen Neuen raus und dann haben wir da noch die Kurve gekriegt und haben da noch das Unentschieden gerettet, das weiß ich noch.
An das Unentschieden kann ich mich noch gut erinnern, weil es gab, glaube ich, 2 Stück, die ich überhaupt in den ganzen Jahren erlebt habe, wo ich selber mitgespielt habe. Kann ich mich wirklich noch gut daran erinnern, ganz genau. Das ist richtig, das ist wahr.
Jetzt haben wir schon einiges umrissen. Was war denn jetzt wirklich die Sternstunde? Es gibt ja ganz besondere Spiele. War da noch was? War da noch mehr?
Ja, es gibt, also, für mich persönlich gab es 2 Stück. Einmal, das mein persönlich Bestes war 1984, das 25-13 in Berlin. Ich weiß nicht, wer alles dabei war. In dem Jahr, das war das erste Jahr, wo wir in der ersten Bundesliga gespielt haben, wir hatten alle Spiele verloren. Man muss dazu sagen, im Jahr davor hatten wir unseren super Running Back Marian Kastrick, der ist dann in die USA gegangen, ist dann umgezogen und kam dann 84 erst zur zweiten Saisonhälfte zurück. Aber wir hatten jedes Spiel verloren. Wir waren wirklich nicht gut, wir haben nicht mit der Härte der ersten Liga gerechnet. Und 3 Spieltage vor Schluss fahren wir nach Berlin. Das ist etwa so, als wenn heute Schalke in München spielt. und wir haben 25-13 gewonnen. Das war das beste, mein persönlich bestes Spiel mit 15 Punkten, aber auch sonst, es war einfach super gut. Berlin wusste überhaupt nicht, wo vorne und hinten war. Und wir haben einfach unser Ding von vorne bis hinten ganz cool und abgezockt runtergespielt. Die Jets waren zu der Zeit auch niemals eine körperlich sehr starke Mannschaft. Wir hatten keine Hünen wie Olaf Hampel oder Klaus Biedermann oder sowas dabei, bis auf vielleicht einen oder so, wie Festus. nein, du weißt ja. Und die wussten, wir haben sie einfach richtig cool abgezockt. Das war das Ding, wo ich sagen würde, wow, es gab natürlich eine andere Spiele, die Playoff-Spiele in Ansbach, wo wir im zweiten Jahr zur Halbzeit unentschieden stand zur zweiten Halbzeit. Also es gab einige, aber dieses Spiel in Berlin war für mich und der erste Sieg gegen Wuppertal, so gab es einige. Also muss ich wirklich sagen, das waren richtig gute Sachen.
Ja, Berlin erinnere ich mich, da habe ich auch zwei Pässe abgefangen und als ganz junger Spieler war das auch einer meiner Highlights in den Jahren, ja.
Übrigens, dazu noch eins kurz sagen, ich habe mir damals von den Berlin Adlern sogar eine Videokassette von dem Spiel schicken lassen. Die ist leider irgendwie verloren gegangen. Wer sie hat, ich biete für diese Videokassette 100 Euro, wer sie mit zurückbringt. Und wie heißt es schön? No questions asked. Es werden keine Fragen gestellt.
Tot oder lebendig?
Ja, genau, richtig. Zurückgespult oder nicht zurückgespult?
Ja, Festus. Alle, die dich kennen, wissen, kräftiger junger Mann geblieben jetzt und so, ne? Also ich kann bestätigen, was du vorher erzählt hast. Ich darf das also belegen. Drahtiger, eigentlich viel zu leichter Fullback. Das ist das, was ich noch weiß von früher. Ich stand auf der anderen Seite und also Vorblocken auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Mann damals und dann auch blitzschnell, doch, kann ich bestätigen. Bei dir so als Highlight Spiel der Karriere, gibt es da was Konkretes?
Ja, auch über den Thomas sind 2 Spiele, die sehr gut bei mir in Erinnerung geblieben sind. Es gibt ein Spiel, das war, wo mein erster Touchdown fiel, oder den ich erlaufen habe. Und ich hatte wirklich lange, lange gebraucht, um einen Touchdown mal zu machen. Also wirklich. Ich hatte unheimlich viele First Down. Und er sagte immer, mach dir nichts draus, schon wieder keinen Touchdown gelaufen. Aber du holst immer die First Downs. Und das Kuriose war bei mir halt, dass ich, wenn ich als Vorblocker ging, ich immer den Kopf runtergenommen habe und einfach durchgelaufen bin, egal was da stand. Ich bin einfach volle Granate durchgelaufen und habe aber vergessen, im Gegensatz zu Marian, danach den Kopf zu heben, wo die Lücke war. Und das waren immer die 3-4 Jahre, die First Down brachten halt eben. Und wie ihr vielleicht noch wisst, mein Motto war damals Köppe Kitchen.
Ja. Oh ja.
Ja, und so kam das. Also ich weiß nicht ganz genau, das war in der Gronau. Ich bin praktisch in die Endzone gefallen, so mit einem Arm nur rein. Und dann sah man, guckt zur Seite und sieht den Schiedsrichter, wie er guckt, ob der Ball über der Linie ist und hebt die Hand. Und alles war im Jubel, ich natürlich am meisten. Und ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Es gibt aber da einen Super 8-Film drüber, also keine Videokassette, wie das damals das Highlight war, sondern noch, mein Vater hat damals mit einer Super 8-Kamera gefilmt. Das gibt es noch ohne Ton allerdings dann eben noch.
Okay. Das kennt doch heute keiner mehr,
Aber
Super 8. Ja,
das kann man doch sicherlich heutzutage mit der Technik umwandeln, oder
wenn ich
nicht?
noch mal finde, in der ganzen Kiste da sind so viele Spulen drin, ich muss mal wühlen und die muss ich mir alle
Mach
angucken halt,
das,
ne? Ja,
mach das,
gucke ich
mach das
mal.
Festes. Da passt Folgendes zu, kurz darf ich dich unterbrechen. Solche Sachen, irgendwann sind sie kaputt und dann sind sie weg. Und das wäre so schön, sowas zu archivieren. Und da haben wir in der Tat auch so einen Plan. Wahrscheinlich wird es so sein über die Homepage, die Jets Homepage. Da kriegen wir vielleicht eine kleine Rubrik, eine Unterseite. Und zwar für die ganzen alten Bilder, die es gibt. Die kursieren mal hier, mal da. Der eine hat was, der andere hat was. Ich habe vor kurzem über 200 Bilder zugeschickt bekommen. Einfach eine coole Sache, ne? Weil die hat, ne? Wenn man nach verschiedenen Leuten sucht, zum Beispiel für die Hall of Fame, da sagen die alle, nee, habe ich nichts, habe ich nichts, habe ich nichts und so weiter. Das zusammenzutragen ist so eines der nächsten Projekte, die wir haben.
Fände ich auch
Und
so
da wäre so ein
cool,
Film natürlich auch viel
ne?
cooler. Festus, ne? Also kümmere dich drum, guck
Ja,
in
ich
den
gucke mal, ob ich es
Keller
finde.
und guck, genau. Ja, Thomas, du wolltest was sagen,
Ja, ich
bitte.
wollte kurz was sagen. Ich hab ja als Running Back angefangen. Das heißt,
Ja.
Festus hat ja für mich vorgeblockt. Die erste Running Back-Crew waren Festus, waren Marcel und war ich.
Ja.
Im Erd 19, das, wir reden hier von 1981. In den Jahren waren wir
Ja.
drei die Running Back-Crew. Wir haben dann noch eine Wishbone hinten gespielt, 2, 3 und 4. Und Festus hat unter anderem auch für mich vorgeblockt. Also, da war ich noch kein Receiver.
Okay. Ja, ich darf mal kurz einschieben noch, Festus, dann kommen wir wieder zu dir. Du hast sicher noch ein Highlight hinten dran gehabt. Ihr seid beide noch in der Liste der Scorer natürlich aufgelistet. Festus leider gerade rausgefallen aus der offiziellen Top 50, aber direkt dahinter mit 10 Touchdowns sind zumindest offiziell beurkundet, 60 Punkte. Als Fullback natürlich dann schon ganz in Ordnung. Thomas jedoch immer noch auf Platz 14
Was, Alter?
der allen Scorer
Oha.
sozusagen. Genau, Platz 14, 247 Punkte habe ich hier mir notiert, 28 Touchdowns und da du warst auch mal Kicker, ne? Thomas
Ja.
schüttelt den Kopf. Thomas weiß besser.
Es sind 254 Punkte und 30 Touchdowns, spielt aber keine Rolle. Ist alles
Da
egal,
ein
das.
Touchdown, ein Touchdown haben wir. Ja, gut. Wir werden das noch
Alles egal, alles egal.
korrigieren müssen.
Ich muss jetzt aber
Aber
auch nochmal hier einhaken, halt. Jetzt habe ich ja schon die ganzen Highlights. Ich interessiere mich auch mal für die Lowlights. Hör mal, erinnert ihr euch auch an sowas, Thomas? Was war denn mal so ein richtiges Lowlight? Was war so ein richtiger Scheißtag? Hast du da auch noch eine Geschichte in petto?
ja, so ein richtiger Scheißtag von damals, das waren solche Geschichten, wenn du mal einfach, Erik war unser Anführer. Und mit Erik sollte man sich nicht anlegen. Das macht man noch nicht. Und Erik konnte einen beim Training so richtig, richtig bluten lassen. Ne? Wenn irgendwas lief, alles Beste. Aber sonst so als Lowlight kann man bei mir natürlich bezeichnen, ich habe viel zu viele Knieverletzungen gehabt in der Richtung. Das heißt, wenn es mich mal wieder richtig zerbröselt hatte, weil ich mal wieder schlauer war wie der Trainer. So nach dem Motto, ja, komm, erzähl du mal, ich weiß das besser, was ich machen muss, und mich dann anders bewegt hatte, dann habe ich mir mal wieder zwei Rippen gebrochen oder habe mir mal wieder eine Knieverletzung eingeholt. Also die Lowlights waren bei mir einfach doch die relativ vielen Verletzungen, muss ich dazu sagen.
Festus, was gab's bei dir? Ich sehe, deine Denkerstirn arbeitet. Da ist noch was.
Ja, also sowas hatte ich eigentlich gar nicht, weil ich einfach nur gerne gespielt habe und die Stimmung der Truppe war immer gut, auch wenn wir verloren hatten. Es gab, das, was mir immer gestunken hat, ist, wenn die Trainer, die Schiedsrichter zu spät kamen zum Spielen halt immer. Wir haben zum Teil 2 Stunden auf die gewartet und konnten nicht anfangen.
Das waren
Waren
die
meistens
Zeiten, ja. Das
Holländer, ne? Oder der
habe sogar ich
Krankenwagen
noch
kam
erlebt.
nicht.
Das habe sogar ich ganz genau, das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Das habe ich auch noch erlebt in den 80ern. Diese Schiedsrichter kommen nicht, Krankenwagen kommt nicht und man steht da und dreht Däumchen. Da kann ich.
Wir durften nicht spielen. Ohne Krankenwagen und ohne Schiedsrichter konntest du nichts machen. Ne? Ja, das war für sich so das Schlimmste halt. Also für mich halt. Sonst hatte ich immer Spaß, ob wir verloren hatten oder gewonnen.
Das und es gab nicht mal so ein Spiel, wo du sagtest, verfluchte Scheiße, was war das denn für ein Tag?
Nee, hatte ich nie. Also wirklich nicht. Also das hat, die Trainingsbeteiligung, die war immer scheiße. Also es war immer kacke, es waren immer die gleichen da, wie es heute auch ist. Du hast so ein Stab, so ein Kern, so ein Festen, die siehst du immer. Dann gibt es die Verdiven halt und ja.
Ja, da seht ihr mal, liebe Zuhörer, so war das in den 80ern. Da wurde so viel gesoffen, da war alles schön halt, ne?
Ja, wir sind regelmäßig in die Altstadt gegangen. Zappelst.
Ich kann das bestätigen, ja.
Das ist das heute nicht mehr so.
Es war einfach so, pro Punkt 0,1 Promille. Das heißt, hast du zwei Touchdowns gemacht, brauchst du 12 Punkte, 1,2 Promille war Minimum.
Ja. Jetzt Spaß beiseite, obwohl es ja nur Halbspaß ist. Man hatte wirklich eine gesellige oder eine gesellige Einheit, ne? So, man saß wirklich noch zusammen. Gut, dann waren das halt ein paar Bier. Und hat da eben noch eine Stunde erzählt und noch zwei. Und ist dann auch mal sitzen geblieben und so entstanden damals Freundschaften, ne? Es war wirklich so. Thomas, erzähl mal. Du hast auch sicherlich die ein oder andere Party ausgerichtet. Wir hatten damals einige Motto-Partys. Ne? Ich erinnere mich an Penner-Party. Da habe ich übrigens ganz frisch von Marc Petersen Bilder zugesandt bekommen. Penner-Party. Also es gab bei dir, das weiß ich, eine Toga-Party.
Es gab drei Stück insgesamt. Es gab drei. Die erste war bei mir die Toga-Party in meinem Elternhaus in Kaldorn. Meine Mutter war weg, mein Vater lebte schon nicht mehr und dann Party gemacht. Ey, komm. Absolut grandios. Bedingung war, dass man nur ein Bettlaken anhaben dürfte und Unterwäsche. Es war eine geniale Party. Das Schöne dabei war, das war voranalog. Das heißt, es gibt kaum noch Beweisbilder davon. Heutzutage wäre alles in den sozialen Medien. Das war Gott sei Dank nicht so. Es gibt natürlich noch ein paar Fotos, aber nicht mehr viele. Dann hatten wir mal beim Alex Jolik
in Mafia.
Haus seiner Eltern eine Mafia-Party. Wunderbar. Die Jungs alle in tollen Anzügen, die Freundinnen oder Frauen hatten alle wunderbare Kleider an, Spielzeugpistolen. Wir sind dann irgendwann abends um 11 gegenüber eine Kneipe und haben die Knarren auf den Tisch gelegt und gesagt, wir wollen drei Bier haben. Es war wirklich wunderbar. Und dann haben wir mal bei Frankens zu Hause mal Silvester eine Penner-Party gemacht. Das sind die drei Motto-Partys, die ich kenne. Und was du eben sagtest, der Zusammenhalt, das war es eben auch. Es war bei weitem nicht nur das Spielen. Es war einfach so, dass man auf dem Feld und eben dem Feld einfach eine Menge Spaß hatte, dass keiner dabei war, der irgendwie als Querschläger dabei war, super verstanden gehabt. Und ja, es war einfach, war Granatenzeit. Die Partys waren echt traumhaft. Das war schon richtig, richtig gut.
Ja. Ja, sehr schön. Das ist doch schön, dann auch mal 40 Jahre zurückzudenken, denn so lange ist es ja fast her. Was haben wir noch, Udo? Hast du noch Fragen an unsere zwei?
Ich schwelge gerade so in den
Senioren.
In ihren Erinnerungen. Ich, wie gesagt, als Küken, ich habe die ja beerbt damals. Mhm. Die Geschichte mit dem Krankenwagen und Schiedsrichter, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich demnächst schon wieder anhören von den Athleten, die bei uns rumtun. Ja, siehst du, die Alten, die haben früher immer nur gesoffen. Ja, das waren andere Zeiten. Wir haben damals Sport gemacht und gesoffen, nicht nur gesoffen. Aber ja, sehr schön halt, was ihr erzählt habt. Ich habe so das Gefühl halt, wir könnten noch der Festus haben möchte. Festus, hast du noch was,
glaub,
was du
noch auf den
Weg geben willst?
Ja. Der wunkte schon.
Wir haben ja nicht nur gesoffen und zusammen gespielt. Was ich bemerkenswert finde, ist heute, dass kaum einer mehr duscht. Wir haben alle geduscht danach im Sport. Alle. Das macht heute kaum einer.
Also ich weiß ja nicht, wie das aus dem Winterschlick geht. Also bei uns duschen die schon. Ja, also ihr reibt euch deinen Winterschlick nur mit Erde ab, wahrscheinlich am Spiel. Oder?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Deswegen
was ich noch hören wollte, zu den Amis, die wir bei uns spielen hatten. Ich kann mich da noch einen Moondog, Kevin Malloy.
Oh ja.
Der hat ja gesoffen ohne Ende. Der kam schon besoffen zum Training eigentlich. Weiß ich noch. Und dann Peyton Bailey.
Ja, das ist der Name ja schon Programm, oder?
Ja, ich glaube, ja, du hast noch Kontakt zu ihm, glaube ich, ne? Butch.
Ich habe noch guten Kontakt
zum Peter. Und ich weiß ja ganz genau, wie das erste Mal bei uns trainiert hat. Das war eben ein Fullback, wie er sein sollte, halt eben. Und wir machen den ersten Spielzug, er sollte mir vorblocken und das ging auch wunderbar. Und ich komme zurück zum Huddle und sagte, der hat mir fast den Arm ausgerissen. Ja, ich sagte das, ne? Wie er den Ball übernommen hatte. Da ging es richtig zur Sache. Und dann hatten wir noch einen in der Ami-Siedlung, den Jeff. Das waren GIs aus der Ami-Siedlung. Ich weiß, den anderen Namen weiß ich nicht mehr. Die haben mir auch gezeigt, wie man Football richtig spielt, also mit welcher Härte man da rangeht. Und zwar von Anfang an halt eben. Und dass man eben Full Speed von Anfang an macht und nicht so locker lostrabt eben. Das hat so mir ein bisschen die Augen geöffnet.
Ja, wir hatten ja nicht wie heute. So, heute gibt es ja in den meisten Mannschaften der Jets 10 Trainer. Ne, wir hatten ja damals immer noch jemanden, der da gerade des Weges kam oder so. Ja. Also jetzt von den Amis, die uns da was beigebracht haben. Ne? Und das war bei weitem noch nicht so sortiert, wie es heute ist. Ne? Das kann man schon sagen. Ne? Wer war damals Trainer außer Eric dann in den ersten Jahren?
Keiner.
82, 83.
Doch, es gab mal einen Jones.
Ja,
aber ganz kurz. Der hat uns mal ein paar Monate im ersten oder zwei, drei Spiele im ersten Jahr trainiert, aber der war, glaube ich, nur 2 Monate da. Und der nächste war im Jahr danach, da hatten wir mal eine Zeit lang so einen Kölner Spieler, Jonathan Hook.
Ja.
Das war so ein ganz harter Hund, aber der war zwar ein bisschen ballerballer, aber der hat uns konditionell fit gemacht wie kein anderer.
Ja. Aber mal ganz im Ernst, wie habt ihr denn damals eure Spielzüge so geschrieben? Ich meine, es gab kein Internet, es gab damals auch keine Bücher über Football, also wie heute.
Gott sei Dank konnte Erik schreiben.
Da ging auf eine Seite alles. Du hattest 5, 6 Laufspielzüge und 5, 6 Passspielzüge, mehr hattest du nicht.
Udo, ich habe im ganzen ersten Jahr kein Spielbuch gehabt.
Das wurde nicht.
Alles, das wurde dir erzählt. Es gab kein geschriebenes Spielbuch.
Es gab die Sleeps, die Dives.
Eigentlich ist es wie in der U13. Da sagt man den Jungs, pass auf, du nimmst den Ball, läufst über rechts und außen rum. Viel anders war es ja damals auch nicht. Ich meine, klar, wie auch. Ne? Da gab es ja nichts. Ne?
Ja. Wir hatten halt nichts.
Wir hatten doch nichts. Ja,
wir hatten aber schon was. Wir hatten alle ein Gefühl dafür. Das ist der Punkt dabei. Wir waren nicht die Größten, wir waren nicht die Schnellsten, aber wir hatten alle den Bock und das Gefühl dafür. Und da braucht es kein Spielbuch.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich 1988 ein Playbook hatte. Ich glaube, das gab es damals tatsächlich auch nicht. Ihr habt recht. Da wurde einfach der Spielzug hieß so. Und dann bekam man so ungefähr erklärt, was man so auf einer Position zu machen hatte. Nee, Butch, ich glaube, 88, ein wirkliches Playbook in geschriebener Form gab es da nicht.
Doch, Udo, das gab es zumindest bei uns beim Singer 1983 zum ersten Mal. Singer hatte das
erste. Ist das so? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Also, ich glaube, Playbooks habe ich erst später in der Hand gehabt. Also, mir wurde immer alles von meinem Nebenmann erklärt. Ich war Anfänger, 87 habe ich da angefangen. Ich habe dann direkt, wurde dann die O-Line gesteckt und wir haben der Center, das war damals der Ewald, ich weiß gar nicht, wer Deckel gespielt hat neben mir, und die haben erklärt, Udo, bei einem Halfback Corner Right, an den nehme ich mich jetzt gerade noch, dann bist du der Pudding Guard, dann musst du da raus und haust ihm erst noch auf die Fresse, der eine andere Farbe auf dem Helm hat, den du da auftauchen siehst. Das wurde mir alles mündlich auf dem Feld damals so erklärt. Gab es da ein Playbook? Butch, du guckst du kritisch. Gab es ein Playbook damals?
Ich war überlegt gerade.
Ja, das waren aber nicht viele Seiten. Das war ein ganz kleines Ding. Das waren nur 15 Spielzüge vielleicht. Mehr war das nicht.
Also ich glaube, mir wurde das alles mündlich erklärt. Also ich...
Lag das daran, dass du nicht lesen konntest, oder lag das daran, dass es nicht gab?
Du, ich kann heute noch nicht lesen, aber die Bildchen kann ich jetzt erkennen. Ne? Also ich kann mich wirklich entsinnen, tatsächlich damals mit dem Kevin Conrad, dass es dann ein Playbook gab. Das weiß ich ganz genau. Der war der Erste. Das war, glaube ich, 1990. Da gab es ein Playbook. Ende der 80er müsste ich jetzt, also ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich mich irre. Vielleicht, mein Englisch war schon immer sehr schlecht. Vielleicht kann ich
Wir werden das erörtern und werden es beweisen, was es jetzt auch immer war.
Vielleicht hat noch einer eins irgendwo rumfliegen
in der Kasse. Genau. Das waren 5 zusammengetackerte DIN A4 Seiten. Da kann man wirklich nicht von Playbook sprechen.
Na, das wäre dann schon ein Playbook, Thomas. Okay. Also da müssen wir ja. Das
also ich weiß, die ersten Playbooks, die ich dann kannte, die waren handgezeichnet. Da war nichts mit Computerausdruck. Das waren handgemalt. Ne? Das weiß ich auch ganz sicher. Und da waren auch nicht, da war auch nicht mit Schreibmaschine getippt. Das waren Handnotizen, die da drunter standen. Ja klar. Mhm. Das waren die ersten Playbooks, die ich kannte.
Udo, haben wir noch Zeit oder ist Zeit für die heiße Treppe schon?
Nee. Ja, wir gehen dem Ende zu, Butch, würde ich sagen. Ja, ich meine, ist die erste, wir haben noch genug freie Minuten.
Machen wir noch, machen wir noch kurz. Wir
können noch ein paar Minuten. Was hast du denn noch, Butch?
Den Blick mit den Alten auf das, was im Moment so läuft in ihrem Leben oder was nach den Jets kam. Thomas, du bist nach Dortmund gezogen, warst dann weg. Hast du noch gespielt nach den Bonner Zeiten oder hast du nicht mehr gespielt? Du hattest noch mal irgendwas mit den Giants, ne? Erzähl mal.
Ja, ich hatte, also erstmal, ich bin 89 bin ich weg nach Dortmund, wollte dann nach einem halben Jahr, denke ich, guckst du, ob du in der zweiten Liga noch mal spielen kannst, hier in Bochum bei den Miners. Und erste Training Kreuzbandriss. Da war das Thema natürlich erledigt.
Juhu.
Bin dann ein bisschen war dann bis 92 in Dortmund, war dann, lass mich überlegen, 91 und 92 Trainer, Head Coach bei den Altener Badgers, nachher hießen Sauerland Bulls. Hab da zwei, drei Spiele noch mal probiert, einen Ball zu fangen, aber war mehr Coach als Spieler. Bin dann weg und habe dann später noch mal letztes Jahr hier in Dortmund mal die U16 als Offense-Coach für ein paar Spiele betreut. Bin also immer mal hier, mal da, mal dort. Ich war auch in Kaiserslautern, da habe ich mal ein paar Wochen was gemacht. Aber als richtiger Trainer war ich eben zwei Jahre lang im Sauerland tätig.
Mhm. Okay. Festus, du bist in Witterschlick ansässig und dann auch aktiv.
Ja, also ich bin sehr kurz. Vor 5 Jahren zum Football wieder zurückgekommen, weil mein Sohn Football spielen wollte und es damals in Witterschlick die Miners gerade gab. Ich fing gerade ganz frisch an und hatte gefragt, ich suche noch Trainer. Und ich sagte zu ihm, ich bin da raus, ich kann das nicht mehr. Ich habe ja noch alten NFL-Regeln gespielt, heute dieses Pussy-Ballett, das kann ich nicht und so. Ja, und aber man darf heute nichts mehr machen. Ne? Also, wir haben ja noch Football gespielt, also richtig die Vollen und so. Bis auf Clipping gab es ja nichts. Ne? Und er hat dann angefangen, dann habe ich da die Running Backs trainiert. Das ging auch ganz gut, wir sind auch direkt aufgestiegen im ersten Jahr und dann zerbröselte das so ein bisschen, wie das bei ganz vielen Vereinen ist, wenn man das mal so verfolgt. So nach 2 Jahren lösen sich viele Vereine wieder auf oder zerfallen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Und bin praktisch jetzt wieder, nachdem die Miners sich aufgelöst haben, haben die Restleute mich gefragt, ob ich nicht einen Trainer machen will. Und jetzt bin ich da also Head Coach mit meinem Sohn, der hoffentlich noch mal spielen wird. Der ist anders aufgestellt als ich. Der ist 1,95 groß mit 115 Kilo und spielt Tackle und End und auch sehr gut. Ob wir es nochmal auf die Reihe kriegen, die Miners nochmal so hoch zu pushen. Die Jugend hat ja eine Spielgemeinschaft, so viel ich weiß, mit den Jets. Und da ist ja wohl reger Austausch. Ja, zumindest war da mal irgendwie sowas. Oder habe ich da was falsch verstanden, Butch?
Ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwo noch in der Gemeinschaft sind.
Okay, aber, dann hatte ich da irgendwas falsch verstanden.
Ja. Nee, also, wir haben guten Kontakt gehabt, sag ich mal.
Okay, also ich trainiere jetzt da als
Headcoach. Habe ich da nicht irgendwas im Kopf, dass er da mit Wesseling eine Spielgemeinschaft hattet?
Ja, genau.
So Wesseling war das, ne?
Richtig. Ja, Wesseling war das, ja. Richtig.
Und sonst bin ich wieder da voll dabei halt eben.
Ja, habe ich im kurzen Vorgespräch, wir sind ja ab und zu mal ehrlich, ne? Also wir machen ja schon eine Vorbesprechung, die ungefähr 1,5 Minuten dauert, habe ich ja schon gesagt, Festus, ich finde es gut, dass man sich engagiert, ob jetzt dann eben beim Jets am besten natürlich oder eben da, wo man wohnt, weil es einfach näher ist oder sonstige Gründe hat, genau. Dass man eben unser Wissen, ja, genau, unser Wissen und unsere Erfahrung, unsere Leidenschaft einfach weitergibt, finde ich gut und finde das auch insoweit ganz toll. Kurzer Ausblick, Udo, die nächsten Gäste können wir schon mal sagen. Ich möchte direkt die Gäste, die Stargäste der nächsten 2 Wochen vorstellen.
Oha.
Darf mit den Gästen in 2 Wochen beginnen, weil es einfach jetzt zunächst mal besser passt zu Festus und Thomas. Wir werden in 2 Wochen, so ist vorab gesprochen, noch nicht konkret bestätigt, aber ich denke mal, das funktioniert, mit Bill Singer hier einen Talk halten. Unser alter Coach von den 80er Jahren, mit dem habe ich ja Kontakt aufgenommen und wir haben da ein schönes Buch erstellt, etc. mit den ganzen Veteranen. Und der hat gesagt, nee, also ich hatte ihn am Telefon und der sagt, nee, könnte ich schon dann auch mal den Talk mitmachen. Das Ganze wird dann ein bisschen begleitet von Dirk Schneider. Das wäre dann der zweite Gast. Also haben wir wieder so einen Doubleheader, zwei Mann. Der mich da ein bisschen begleiten wird, weil unser guter Udo, der Gentle Giant aus Mühldorf, hat dann an dem 21., bereitet schon mal die Präsente vor, liebe Damen und Herren, am 21. hat er Geburtstag und wird dann mal ein Päuschen machen vom Podcast. Dann ist also der Dirk Schneider dabei und dann freuen wir uns tierisch, den Bill Singer da so ein bisschen zu interviewen, wie es ihm geht und was er so gemacht hat nach der Bonner Zeit. Nächste Woche, Udo?
Ja, da haben wir das Treffen der Ex-Stadionsprecher der Jets. Ja. Da ist der Stefan Friese mit dabei. Da muss man wieder aufpassen, dass wir hier zu Wort kommen, wenn dann drei Laberköpfe hier aufeinander hängen. Da müssen wir uns aber einfallen lassen. Aber ich mache immer den Host halt hier. Ich kann euch ja zur Not, kann ich euch stumm schalten und eine Dreiviertelstunde vor mich hinlabern, wenn mir danach ist halt.
Stadionsprecher habe ich auch mal gemacht.
Tatsächlich?
Ja, ich war mal zu Zeiten in Bonn war ich mal auch mal ein Jahr oder ein halbes Jahr nach einer schweren Knieverletzung auch mal Stadionsprecher.
Du was? Kämst du eigentlich mit dabei? Ja, es gibt zwei, drei Stadionsprecher. Ne? Eberhard Bowie war Stadionsprecher und
Werner Bach.
Ne? Vater vom jetzigen Receiver, Thomas Kurt, ne? Da gibt es jetzt einen Receiver, das ist der Sohn von Werner Bach. Ich weiß nicht, ob das Host ist. Also auch da geht die Geschichte weiter. Auf jeden Fall nächste Woche Stefan Friese zu Gast. Der ist natürlich kein Ex-Stadionsprecher, der ist natürlich ein amtierender Stadionsprecher. Aber ich wollte noch, fiel mir gerade ein im Gespräch, Thomas, von einer Sache berichten. Da geht es um dich und zwar bemerkenswert zum einen, amüsant vielleicht, naja, zum anderen. Du hattest mal eine Gehirnerschütterung bei einem Heimspiel, weiß ich noch, gegen wen weiß ich nicht.
Ja, ich habe dich nicht verstanden, red doch mal bitte ein bisschen lauter.
Du hattest in einem Spiel in den frühen 80ern mal eine Gehirnerschütterung. So, wenn du jetzt nochmal fragst, dann weiß ich, was das hinterlassen hat. Nein, du warst da ziemlich angeschlagen und warst so dizzy und warst am Spielfeldrand und warst aber voller Mut, doch wieder aufs Spielfeld zu eilen und hast dann, ich glaube, der Singer hat dich dann auch wirklich zurückgehalten und hat gesagt, nein, Thomas, ne, so von wegen hier, Gehirnerschütterung, nee, setz dich nochmal und so, die ist nicht gut und sonst wie und dann so, dann hast du immer gesagt, ich will wieder aufs Feld, ne, und dann irgendwann sagt der Singer, nee, du brauchst dir das Feld, gerade die Defense drauf.
Stefan, ich kann mich noch sehr gut, im Nachhinein, ich hatte wirklich eine heftige Gehirnerschütterung. Ich hatte mal Defense gespielt und ich wollte tackeln, nehme den Kopf und er zieht mir das Knie voll von vorne vor den Helm. Ich kenne es nur aus Erzählung, ich kenne aber auch so, dass ich mehr oder minder unmotiviert oder motiviert aufs Spielfeld gelaufen sein soll. Und Leute mussten mich festhalten. Ich habe danach noch 10 Tage im Krankenhaus verbracht.
Oh, nee, war schon besser, ja, tatsächlich.
Also, liebe Kinder, hört auf eure Coaches, wenn da irgendwie sowas passiert, dann die wissen schon, was gut für euch ist.
Butsch!
Thomas, Quatsch.
Udo, Hermann Josef, ja, genau. Bitte. Wir müssen zur heißen Treppe kommen halt. Die Zeit ist schon uns wieder weggerannt mit zwei so eloquenten Partnern hier heute an der Strippe, an der diamantenen Standleitung nach, wohin denn eigentlich? Nach Dortmund und nach Witterschlick?
Nee, Bad Münstereifel.
Bad Münstereifel.
Wir sind schon fast international. So war's. Wadden-Radius. Ja, Udo, war schön mit dir, ne? Ist immer schön, dich zu sehen in diesen Zeiten. Wie heißt das noch, was wir jetzt da gerade haben?
Habe ich dir heute schon mal gesagt, dass du wieder extrem gut aussiehst heute?
Nee, noch nicht, aber jetzt. Wie heißt die Zeit jetzt gerade, in der wir sind? Sag doch mal.
Das ist die Bartabphase, auch wenn die Haare jetzt nicht mehr wachsen hat. Du hast das hier Strupp wieder weg. Usi, mir sehe ich. Das macht dich auf jeden Fall jünger, ohne dass die Strupp. Kann ja nicht jeder so einen majestätischen Vollbart tragen wie ich.
Natürlich nicht. Nein.
Ja, noch Famous Last Words von unseren Gästen. Wollt ihr noch ein letztes Wort sagen, was für die Ewigkeit im Internet festgehalten wird? Festus?
Thomas? Ja, ich würde sagen, an die Spieler, gerade an die jungen Spieler halt, das Körperliche ist zweitrangig. Zum Fußballspielen zählt nur der absolute Wille. Ich will spielen, ich will gewinnen. Das ist das Allerwichtigste. Und hört auf die Coaches.
Hört, hört.
Hört, hört. Thomas?
Zwei Sachen ganz kurz. Spiele Football so lange, wie du es kannst.
Ja,
es dauert nicht ewig. Du wirst es vermissen, wenn es vorbei ist.
Oh ja.
Und ab dem 17.05. nächsten Monat, 17.05.2021, haben wir ein Jubiläum. Da ist vor 40 Jahren das erste Jets-Spiel gegen die Mönchengladbach Mustangs. 17.05.1981 jährt sich dann jetzt zum 40. Mal.
Wir werden daran erinnern, das ist leider kein Sendetag, das ist ein Montag, sonst hätten wir das dann, hätte ich mir direkt tot angestrichen. Ja, Butch, auch du noch, famous last words zum Verabschieden?
Ja, es war schön mit euch Jungs, ne? Also ihr habt mir wirklich Freude bereitet und ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Seid uns gesalzen, schaltet wieder ein, wenn der Udo wieder spricht, zum Beispiel so.
Malet Jod, schwenkte Hut, knallte Butzfort. Bis nächste Woche.